Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, das Ihnen die Vorteile der Natur ins Büro bringt.
NZZ Akzent.
Vor rund zwei Wochen, am 8. September, hatten junge Menschen in Kathmandu in Nepal genug. Tausende junge Menschen strömten da auf die Straßen der Hauptstadt von Nepal. Und es sind große Menschenmassen, aber es sieht eigentlich da noch recht friedlich aus. Sie halten da Plakate hoch, Gen Z kann ich lesen, Corruption. Ulrich, war das der Grund für diese Demonstration?
Ja, es war in erster Linie die Frustration über die Korruption der politischen Elite, aber auch die Frustration über die fehlenden Perspektiven, die fehlenden Arbeitsplätze in Nepal. Mhm. Nur wussten die jungen Demonstranten dann noch selber nicht, dass diese Proteste einen Tag später zum Sturz der Regierung führen würden und damit Nepal grundlegend verändern.
Die Wut auf korrupte und inkompetente Politiker hat junge Menschen auf die Straßen von Kathmandu getrieben. Was danach aber passiert ist, habe selbst die Demonstranten überrascht, erzählt Korrespondent Ulrich von Schwerin. Ich bin Antonia Moser. Ulrich, du hast gesagt, es geht um Korruption, fehlende Perspektiven. Kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären, was jetzt da genau das Problem ist in Nepal?
Ja, es gibt schon lange den Eindruck in Nepal, dass da die politische Elite auf Kosten der Bevölkerung bereichert. Es gab in den letzten Jahren eine ganze Serie von Korruptionsskandalen, die praktisch alle großen Parteien betreffen. Aber in den letzten Wochen hat sich das dann auch in den sozialen Medien geäußert und da gab es eine Welle von Posts über sogenannte Nepo-Babys oder Nepo-Kids, also die Kinder von Politikern, und die da ihren Reichtum zur Schau stellen und ihren luxuriösen Lebensstil. Also sie sind da auf Reisen im Ausland zu sehen, bei großen Partys, und im einen Fall war der Sohn eines Bezirksvorstehers oder sowas zu sehen, der daneben einem Turm aus Boxen steht, auf den Gucci und Prada und Louis Vuitton draufsteht.
Okay.
Und für viele Nepalesen ist es eine Provokation, eben diese Zuschaustellung von Reichtum, da sie selber kaum über die Runden kommen und viele junge Nepalesen keine andere Wahl sehen, als ins Ausland zu gehen, um Geld zu verdienen. Also seit Jahren gehen Hunderttausende Nepalesen nach Indien, um dort auf den Feldern zu arbeiten, oder in die Golfstaaten, um dort Arbeit als Hausangestellte oder Bauarbeiter zu suchen. Und für sie ist eben diese Zurschaustellung von Reichtum einfach ein Hohn und eine Provokation.
Und diese Wut eben über jetzt reiche Kinder, Söhne und Töchter, also die online stattfand, die wurde dann sozusagen auf die Straße getragen.
Genau, und der unmittelbare Auslöser dieser Demonstration am 8. September war, dass die Regierung von Premierminister KP Oli entschieden hat, praktisch sämtliche sozialen Medien zu sperren, von einem Tag auf den anderen. Waren damit WhatsApp, Facebook, Instagram und ganz viele andere Medien nicht mehr erreichbar. Mhm. Und für die Jugend ist es eben nicht nur ein Mittel der Kommunikation, ein Mittel der Unterhaltung, sondern da läuft auch ganz viel Geschäftliches rüber. Da werden Dienstleistungen beworben, da werden Waren verkauft. Insofern, es hatte eben auch eine einschneidende wirtschaftliche Konsequenz, dieses Verbot der sozialen Medien. Und das hat dann das Fass sozusagen zum Überlaufen gebracht. Aber dahinter steht eben auch die Wut über diese als abgehoben, inkompetent und korrupt wahrgenommene Elite und eben auch allgemein eben dieser Mangel an Perspektiven in Nepal.
Und dann gingen Sie am 8. September auf die Straße. Was passierte dann?
Also angekündigt war die Demonstration auf einem Platz am Rande des Regierungsviertels. Erwartet worden waren einige tausend Demonstranten, aber es wurden dann rasch sehr viel mehr, als die Organisatoren erwartet hatten, offenbar auch als die Polizei erwartet hat, die mit viel zu wenig Kräften dort präsent war. Die Demonstranten haben dann eine Barriere durchbrochen, die die Straße zum Parlament absperrte, und sind dann in Richtung des Parlaments marschiert, haben dabei Parolen gerufen, aber auch nationalistische Lieder gesungen. Und es war eben erstmal ganz überwiegend friedlich. Es waren viele Schüler in ihren Schuluniformen, Studenten, eben ganz junge Leute, wirklich viele unter 20, die da teilgenommen haben. Mhm. Und als sie dann das Parlament erreicht haben, hat sich die Situation zugespitzt. Ein Teil der Demonstranten ist aufs Gelände des Parlaments vorgedrungen, hat das Wachhaus in Brand gesteckt. Die Polizei hat es dann geschafft, sie wieder rauszudrängen auf die Straße und hat dann angefangen, auf die Menge zu schießen. Erst mit Tränengas und Gummigeschossen, aber dann auch ganz bald mit scharfer Munition. Und am Ende waren 19 Menschen tot. Und für die Nepalesen war das ein Schock. Das hat es in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich nicht mehr gegeben. So viele Tote an einem Tag bei einer Demonstration. Okay. Und es ist eben bis heute unklar, wie es eigentlich so hat eskalieren können.
Also und warum die Polizei da scharf geschossen hat. Also du hast gesagt, die Demonstranten hätten sich schon zurückgezogen, als die Polizei schoss. Weiß man heute, warum sie das getan haben?
Ja, das ist eben ein Rätsel. Also auch die Organisatoren, die ich gesprochen habe, können sich nicht wirklich erklären. Also ein Aktivist sagte, es bestand eigentlich keine wirkliche Gefahr für das Parlament. Das Parlament war leer. Okay. Es gab keine Abgeordneten, die die Polizei hätte beschützen müssen. Letztlich hat sie Menschen getötet, um einige Stühle zu verteidigen. Und auch die Hinterbliebenen der Opfer, die wir getroffen haben in Kathmandu, sind absolut ratlos, wie es dazu hat kommen können und warum ihre Kinder haben sterben müssen.
Mhm. Wen hast du da getroffen?
Also eine Familie, die wir getroffen haben in einem Hotel in der Nähe eines Spitals, wo viele der Verletzten hingebracht worden sind, sind die Angehörigen von Subhash Bohara, einem 21-jährigen Studenten. Die Mutter hat einige Tage gebraucht, um nach Kathmandu zu kommen, weil sie in Bangalore im Süden Indiens als Hausangestellte arbeitet, wie so viele Nepalesinnen. Mhm. Und erst über Umwege ist sie eben dann zurück nach Kathmandu gekommen. Und es war ein sehr emotionales Treffen. Sie war immer noch offensichtlich unter Schock und konnte eigentlich gar nicht reden. Es haben deshalb andere Angehörige übernommen, die Geschichte zu erzählen. Und sie sagen, Subhash hat sich eigentlich gar nicht groß für Politik interessiert, aber war wie so viele junge Nepalesen eben frustriert über diese Korruption und die Inkompetenz der Regierung. Eigentlich wollte er nach Japan zum Studium, hat deshalb eben wie so viele andere Japanisch gelernt in der Nähe des Parlaments und sich dann spontan entschlossen, sich dieser Demonstration anzuschließen, die an diesem Tag dort geplant war.
Und dann, was ist dann passiert?
Ja, doch dann wurde er von einer Kugel in die Brust getroffen. Ein Freund hat ihn noch ins nächstgelegene Spital geschleppt, aber die Ärzte konnten eigentlich nichts mehr für ihn tun. Er ist 30 Minuten später dort gestorben. Insgesamt 19 junge Menschen sind eben dort der Gewalt der Polizei zum Opfer gefallen und damit fing dann das Chaos in Nepal eigentlich erst richtig an.
Wir sind gleich zurück.
Pflanzen für eine bessere Luftqualität. Oxygen at Work macht's möglich. Durch wissenschaftlich fundierten Einsatz von Pflanzen schaffen sie ein attraktiveres und gesünderes Arbeitsumfeld. Das Team mit Expertise aus Projekten bei ABB, Microsoft und Co. kümmert sich von Design bis Pflege um alles, was Pflanzen betrifft. Lassen Sie sich auf oxygenatwork.ch inspirieren und kostenlos ein maßgeschneidertes Pflanzenkonzept erstellen.
Junge Menschen sind gestorben, obwohl sie eigentlich friedlich demonstrieren wollten. Ulrich, du hast gesagt, dann fing das Chaos aber erst richtig an. Was heißt das?
Ja, der Tod dieser Demonstranten vor dem Parlament hat die Nepalesen schockiert, aber es hat eben auch zu einer Welle der Wut geführt, die sich am nächsten Tag entfaltet hat. Und da sind Mobs mit Benzin durch die Straßen gezogen und haben einen nach dem anderen Regierungsgebäude angesteckt, Parteizentralen, Polizeiwachen. Es gibt Bilder, die zeigen, das Parlament, das am Vortag die Polizei noch verteidigt hatte, brennt da lichterlos. Dunkle Rauchwolken steigen auch auf. Auch der Sitz des Premierministers ist in Brand gesteckt worden und dazu eben Ministerien, Behörden, Gerichte, aber dann später auch Hotels und Schulen. Also viele Gebäude, die eigentlich gar nicht mit der Regierung direkt verbunden waren, aber wo es Gerüchte gab, dass die Besitzer irgendwie an die Regierungspartei gespendet haben oder dass Söhne von Politikern Anteile an diesen Firmen besitzen. Und als ich dann in Nepal eingetroffen bin, war es wirklich eine Spur der Verwüstung, die sich da durch die Stadt zog. Überall verbrannte Autos, abgebrannte Gebäude. Mhm. Mehr als 1000 Gebäude sollen insgesamt in Nepal da diesen Zerstörungen zum Opfer gefallen sein. Die Schäden sind wirklich immens. Es wird geschätzt, dass die Schäden sich insgesamt auf mehr als das Jahresbudget des Staates in Nepal belaufen.
Und die Regierung, wie hat die darauf reagiert?
Also die Polizei hat eigentlich tatenlos diese Welle der Gewalt hingenommen. Die Regierung ist abgetaucht. Die Politiker wurden von der Armee in Sicherheit gebracht. Aber am Abend dieses zweiten Tages wurde der Druck dann zu groß. Premierminister Oli hat seinen Rücktritt erklärt. Das hat dann die Gewalt auch etwas beruhigt. Die Armee hat eine Ausgangssperre verhängt, hat Kontrollposten auf den Straßen errichtet, ist in den Vierteln patrouilliert und hat damit dann letztlich die Lage unter Kontrolle gebracht. Als ich einige Tage später dann in Kathmandu eintraf, war die Lage eigentlich weitgehend ruhig wieder. Das Leben begann wieder in normalen Bahnen sich zu bewegen. Aber die Nepalesen sind immer noch verstört. Also viele haben gesagt, sie hätten tagelang nicht schlafen können. Und es zirkulierten halt unzählige Gerüchte.
Was sind denn das für Gerüchte?
Also viele haben gesagt, diese Gewalt war zu organisiert, um wirklich spontan sein zu können. Also die meisten haben auch gesagt, das war nicht die Generation Z, das waren nicht die Schüler und Studenten, die da randaliert haben, sondern das müssen andere Gruppen gewesen sein. Also Aktivisten haben ja auch erzählt, dass zum Beispiel in dem Büro der Staatsanwaltschaft ganz gezielt gewisse Akten herausgesucht worden sind und dann verbrannt wurden, Ermittlungsakten, um die Ermittlung der Staatsanwaltschaft zu behindern. Also es ist der Verdacht da, dass da auch Kriminelle die Chance genutzt haben, aber auch andere politischen Gruppen mit eigener Agenda auf diese Proteste draufgesprungen sind. Mhm. Aktivisten haben ja gesagt, dass schon bei den Protesten sich, bevor es eskaliert ist, maskierte Männer auf Motorrädern unter die Masse gemischt haben und dann ganz gezielt die Demonstranten ermutigt haben, das Parlament zu stürmen. Also es ist der Verdacht da, dass andere sich zunutze gemacht haben. Und die Organisatoren der Proteste aus der Generation Z haben sich dann auch davon distanziert und haben gesagt, das waren nicht wir, das war nicht unsere Absicht. Wir wollten es nie so eskalieren, wir wollten friedlich demonstrieren und was da geschehen ist, das war nicht in unserem Interesse.
Was sagst du dazu? Also ist da was dran oder sind das irgendwie Verschwörungstheorien?
Also ich glaube auch, dass es nicht die Generation Z war, also nicht die Schüler und Studenten, diese politisch engagierten jungen Leute, die da was unternehmen wollten gegen die Korruption, sondern ich glaube schon auch, dass sich da tatsächlich andere Gruppen dran beteiligt haben. Wer das nun im Einzelnen war, ist wirklich schwer zu sagen. Es gibt einige, die sagen, das waren Anhänger der monarchistischen Bewegung, die für die Rückkehr des Königs, der 2006 gestürzt worden ist, werben. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Die hatten schon früher im März eine Demonstration organisiert, die auch aus dem Ruder gelaufen ist, wo es auch schon Tote gab. Aber es wird wohl einige Zeit dauern, bis sich das klärt. Im Moment hat sich die Lage jetzt erstmal beruhigt.
Was heißt beruhigt? Also wer hat jetzt da das Sagen und die Kontrolle?
Also nach diesen Ausschreitungen sind viele Politiker abgetaucht und die Armee hat dann erstmal die Führung übernommen, hat Vertreter der Generation Z zu Gesprächen eingeladen und nach mehreren Tagen Gesprächen hat man sich auf eine neue Premierministerin geeinigt, die frühere oberste Richterin Sushila Kargi, die sich als Richterin einen Namen gemacht hat, als kompromisslose Kämpferin gegen Korruption. Und sie wurde beauftragt, eine Interimsregierung zu bilden, um dann Neuwahlen für März vorzubereiten. Das Parlament ist aufgelöst, das heißt, es gibt jetzt eine Übergangsphase und dann hoffentlich Neuwahlen, wo eine neue demokratisch legitimierte Regierung an die Macht kommt.
Also heißt das alles bereit für einen guten Neustart?
Also es ist immer noch viel im Fluss und ja, es ist eine Mischung aus Trauer um die Opfer, aber auch Hoffnung auf einen politischen Reset, auf einen Neuanfang. Es sind viele Menschen gestorben, es ist eben auch wahnsinnig viel zerstört worden. Insofern auch die Aktivisten aus der Generation Z sehen das Ergebnis mit gemischten Gefühlen. Es gibt auch die Sorge, dass eben andere Kräfte wie die Monarchisten diese Situation jetzt nutzen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen und durchzusetzen. ja, das wird sich zeigen müssen, wie es am Ende ausgeht. Vielleicht, was bleibt von diesen Protesten, ist eine Warnung an die Mächtigen in Nepal, aber auch in der Welt. Wer die Jugend ignoriert, tut das auf eigene Gefahr. Und es ist besser, eben früher Reformen vorzunehmen, bevor die Lage sich so zuspitzt, so eskaliert. Das ist im Interesse der Mächtigen selbst, aber auch ganz sicher im Interesse des Landes.
Herzlichen Dank, Ulrich.
Danke euch.
Das war unser Akzent mit Südasien-Korrespondent Ulrich von Schwerin. Und etwas habe ich noch. Wir haben nämlich einen neuen Podcast, NZZ Quantensprung, der Wissenschaftspodcast der NZZ. Den gibt's neu jeden Freitag, da, wo du sonst auch Podcasts hörst. Das war's jetzt aber von mir, Antonia Moser. Bis bald.